Kämpfer. Mhm. Und Boy hätte sich nie in unsere Gemeinschaft eingefügt. Mhm. Mhm. Der war es gewöhnt zu sagen, so wird es gemacht, Ausschluss. Mhm. Und wir sind gewechselt von einer Gesellschaft, die auf ein autoritär gesprochenes Wort, so will ich mal das vorsichtig sagen, zu hören gewöhnt war. Mhm. 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 Ja. Und bei uns war das war ja nach dem Krieg ganz anders. Mhm. Mhm. Man hätte mit den Bolschen Methoden, hätte man nach dem Krieg nicht unbedingt sehr viel anfangen können. Mhm. Es hat ja auch genügend Fälle gegeben, dass irgendein Bauherr nicht war, der hat in seiner Baugrube nicht war, plötzlich irgendwann eine alte Mauer entdeckt. Also es dachte, um Gottes Willen zuschütten. Mhm. Nicht, damit ja nicht der Boll dahinter kommt.
Ja.
Ja. Ja. Das ist mal passiert. Mhm.
Ja.
Und so ist es ja auch. Deswegen unterhalten wir uns ja in aller Ruhe immer mal bei einem Glas Wein. Weil in einer netten Unterhaltung, da kommen dann ja plötzlich diese Ideen wieder. Ich hatte ja zum Beispiel an dieses Verschütten der gefundenen Baureste oder sowas. Mhm. Hatte ich jetzt im Moment gar nicht gedacht. Nicht? Mhm. Oder Stories erzählt worden. Um Gottes Willen, der Boll hat ein altes Geländer entdeckt. Das war eine. Na, jetzt hatte jeder Angst, dass der Boll ihm dieses Geländer aufs Auge drückt und er das in sein Haus einbauen soll. Ja, so hat der Boll war so, nicht?
Ja, ja.
Der hatte, es gibt hier einige Häuser. Da hat der Boy irgendwo ein Geländer entdeckt, was also sehr wertvoll war. Und dann hat er den so lange beschwatzt, den Hausherrn, der mit Gewalt konnte er nichts machen. Mhm. Aber er hat den so lange bekniet und moralisch fertig gemacht, bis der das Ding eingebaut hat. Mhm.
Ja, der Boy hat ja immer ganz begeistert erzählt, dass er mit Ofenrohren seine romanischen Säulen gegossen hat. Hat er Ofenrohr gehabt, das hat er mit Beton ausgegossen, hat eine romanische Säule gehabt.
Ach ja.
Kapitell dazu.
Hat er das mit den Schlusssteinen im Stadtarchiv auch so gemacht?
Aber der war doch sehr pragmatisch.
Ja, wenn es den richtigen Durchmesser hat.
Aber das Rundingerhaus gäbe es dann nicht mehr.
Ja. Also er war ja auch Leiter vom Amerika-Haus. War Leiter Deutsch-Amerikanischen Institut, mhm. War Kulturreferent oder Kulturdezernent.
Mhm. Also, aber da hat er natürlich dann auch irgendwann seine Schwierigkeiten gehabt, nicht?
Sie haben sich ja bestimmt schon drüber unterhalten, bei der Gründung der Altstadtfreunde waren ja sehr viele Freimaurer beteiligt.
Ja.
Also ich hab mal so Register der Freimaurer gesehen, also so Vereinsregister, und da waren ja einige, die Mitglieder waren, Gründungsmitglieder, oder schon sehr lange, waren ja da auch.
Also die 7 Gründungsmitglieder war kein Freimaurer dabei.
Der Krämer?
Ach ja, Kremmerhans.
Kremmerhans.
Ja, das ist richtig, ja, Kremmerhans. Kremmerhans gehörte dazu, ja.
Heute haben wir noch den Herrn Gattermeier.
Und Hans Gattermeier, richtig, der ist. Ja, Aber sonst ist es an und für sich einfach. Denn ich habe bei den Freimaurern darüber gesprochen, über die damals und auch jetzt erst vor 2 Jahren das letzte Mal. Ich gehe jetzt nicht mehr hin, weil auch aus Altersgründen nicht mehr. Und da sind wenige dabei gewesen, ganz wenige.
Und wie kam dann diese Verbindung, dass die Altstadtfreunde mit den Freimaurern das Büro geteilt haben? War das Zufall oder? Der war ja einige Jahre, also als ich die ersten Male bei den Altstadtfreunden.
Ja, das war in der Person Kremmer und Bosse verankert. Das war nichts Besonderes. Mhm. Und ich glaube, die Altstadtfreunde haben da eine kleine Miete bezahlt, kann das sein?
Ja, ich glaube, ja.
Naja. Und die Altstadt, und die Freimaurer, die waren sehr auf Untermieter sozusagen angewiesen.
Ah ja.
Damit sie also die Miete da bezahlen konnten in dem Haus. Später waren sie wohlhabend genug, um das selber zu finanzieren. Aber nee, das war ein reiner Zufall, weil wir beide dabei waren.
Ah ja.
Und haben wir denen das angeboten.
Das war da in der neuen Barkasse.
Hier?
Barkasse 2. Ja.
Achso, Animals 1?
Gegenüber davon.
Ah ja.
Schräg.
Okay.
Altmannschenhaus.
Okay.
Ja, hat Zeit, zwei Jahre gegeben. Da waren die Loge regelrecht heimatlos. Und da haben wir hier in diesem Raum unsere Tempelarbeiten abgezogen. Da stand hier in der Ecke ein Flügel und hier war der Meister vom Stuhl und da saßen die ganzen Logenbrüder. Mhm. Wir sind bis zu über 30 Personen drin gesessen.
Oh.
Die größte Fete, die ich hier in diesen Räumen mal abgezogen habe, das war eine Kombination von 60. Geburtstag Bosse, 30. Geburtstag meiner Zeitschrift, der Neuen Musikzeitung, und der 70. Geburtstag meines Verlags, des Gustav Bosse Verlags. Da haben wir damals eine große Ausstellung gemacht im Deutsch-Amerikanischen Institut, beziehungsweise da in der Bibliothek und so weiter. Und da haben wir hier in diesen Räumen, da gehört noch da hinten das Schlafzimmer, das nächste dazu, haben wir 64 Gäste gehabt.
Oh mein Gott!
64. Aber das war, so viel haben wir nie wieder eingeladen. Das meiste waren dann später, waren das so 45 oder so. Die konnte man prima unterbringen. Also hier in den 1, 2, 3, 4 Räumen, das war durchaus möglich. Nicht?
Wahnsinn.
Ja, ich habe schon erzählt, die Opernpremieren, die jeweilige Opernpremiere, die immer zu Beginn des Dezember gelegen hat, die ist immer hier gefeiert worden. Da saßen dann so die ganzen Starttenöre.
Hier auf diesem Sessel oder auf dem?
Deswegen ja, ist das so gut. Sabine, die werden sich wundern. Das wollte ich vorhin erzählen, weil sie gesagt haben, der wäre bequemer als der hier. Der Sessel hier, der ist von deutschen Werkstätten. Und der Sessel, in dem Sie da hocken, in dem ich übrigens auch gerne sitze, der hat mal 150 D-Mark gekostet nach der Währungsreform beim Möbelhaus Wagner. Das gibt es heute gar nicht mehr.
Gibt es nicht mehr.
Ja. Das sagt mir auch
alles. Das ist ein kleineres Möbelhaus, nicht wahr? Und da habe ich diese beiden Sessel gekauft. Es waren unsere erste Errungenschaft von den ersten Geldern, die wir im Verlag verdient haben. Meine Güte nochmal. Habt ihr gestern den Totenhöfer gesehen?
Nee.
Im Fernsehen? Der hat da irgendein Buch jetzt geschrieben und da hat er unter anderem geschrieben, Armut macht glücklich. Oder sinngemäß jedenfalls. Und er meinte damit, dass man also, wenn man arm ist, eben die Dinge ganz anders, die einem begegnen, ganz anders zu schätzen und einzuordnen weiß. Und so war das hier bei uns auch. Ich habe, wie gesagt, ich habe damals, als ich mit dem Verlag begann, muss ich mir mal vorstellen, ich bin aktiver Marineoffizier gewesen. Und dann hast du plötzlich mal einen Musikverlag am Hals.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen sollte. Ich war weder Kaufmann und Musikwissenschaft hatte ich sowieso keine Ahnung. Und ein Instrument, ich habe ein bisschen auf dem Klavier rumgehämmert und das war's, nicht? Und damit sollst du einen Verlag führen. Mein lieber Mann, diese Potemkinschen Dörfer, die ich da pausenlos bauen musste, die sind mir, das hat mich fast das Leben gekostet. Es ist unglaublich gewesen, was das für ein Stress war. Und meine liebe Frau, die erzählt immer gerne, nicht wahr, dass sie jeden zweiten Tag oder so zu uns in den Verlag gepilgert ist, in die Glockengasse, da war zwar der Verlag in der Glockengasse, und hat sich 5 Mark vom Ding geben lassen, vom Buchhalter, nicht? Damit sie wieder Essen kochen konnte oder sowas. Nicht? Nein, das war eine ganz brutal harte Zeit, nicht?
Wie alt war der Verlag damals?
Wie alt ich war?
Nein, der Verlag.
Der Verlag ist gegründet worden 1912.
1912.
Mhm. Ja. Und der ist als... Also ich habe da meine... Mein Vater war der Vorerbe hier, bevor wir waren ja im Krieg, mein Bruder und ich, und der hat 1943, ist der Gustav Voss gestorben, und mein Vater war also der Vorerbe von uns, meinem Bruder und mir, und hat also den Verlag führen müssen, und das ist also, ja, wie soll ich sagen, es war im Grunde genommen war nichts da. Jedenfalls haben die anderen Mitglieder der Familie haben dann meinem Vater vorgeworfen, dass er quasi den Verlag vernachlässigt hätte oder keine Führungsqualitäten besessen hätte oder solche Dinge mehr. Die musst du dir dann ja sagen lassen, nicht? Und in Wirklichkeit war es so, und das habe ich in dieser Denkschrift niedergelegt, das waren 8 oder 9 Seiten, dass der Gustav Bosse einen Kardinalfehler begangen hat. Und zwar ein Kardinalfehler, das ist auch für Sie als Verleger ganz, ganz interessant und wichtig. Dieser Gustav Bosse war ein super Idealist. Und wenn er eine Idee hatte, die also in sein Idealbild passte, also die deutsche Musik, das war also nach, man muss immer bedenken, das wird nie genügend zur Kenntnis genommen von euren Generationen. Die Tatsache, dass der Versailler Vertrag, das war eine solche fürchterliche Chimäre, die einem davor ständig vor der Nase stand und von der wir wussten. Früher als Kind natürlich nicht so sehr, als dann später, als man dann anfing zu denken. Was da an Lasten uns aufgebürdet wurde, das ist ja ein Vertrag, wenn er erfüllt worden wäre, würde man heute noch an dem Vertrag sein. Und man kann natürlich sagen, ja gut, ihr habt ja den Krieg angefangen und ihr habt da ein ganzes Land zerstört, Frankreich in dem Fall und Belgien. Aber das ist eine Sache, die natürlich irgendein Ende finden muss. Und die so angelegt war, dass eben kein Ende abzusehen war. Und dann kommt ein Mann, wie dieser Adolf Hitler, nicht wahr, der sagt, da sei ein Vertrag, Federstrich, der Fall ist erledigt. Und jeder, der gegen Hitler war, war da von dem Tag an für Hitler. Das muss man sich, man kann sich nicht vorstellen, was für ein wahnsinniger Mühlstein jedem auf dem Brust lag mit diesem Versailler Friedensvertrag. Erstmal wurde er eben natürlich von sämtlichen, und zwar von allen, als Standvertrag und so weiter fest fixiert und als und so weiter, was er auch im Grunde genommen war. Und dann war er so angelegt, dass eben Deutschland kaputt gehen musste davon. Das war ja der erklärte Sinn dieses Vertrages, dieses Deutschland kaputt zu machen oder so niedrig zu halten, auf so niedrigem Niveau, dass es keine Konkurrenz auf dem Markt, auf dem Wirtschaftsmarkt ist und so weiter, dass es nicht mehr militärisch agieren kann und so fort. Und da ist, und mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Federstrich und mit dieser Erledigung dieser Sache, dieses Versailler Vertrages, ist dieser Hitler ein Mann mit einem ungeheuren Charisma gewesen, der also, man versteht es heute natürlich, ich verstehe es heute auch nicht mehr, aber es ist so gewesen. Mhm. Und wir jungen Menschen, ich war damals, als Hitler an die Regierung kam, da war ich 11, und dann die ganzen Jahre, und dann haben wir in Berlin, hast du das natürlich aus erster Hand miterlebt, und dann haben wir am 1. Mai im Olympiastadion gestanden und haben Heil gebrüllt und so weiter, nicht? Und dann war 36 die Olympiade, und dann ist ja nicht nur Deutschland auf den Hitler reingefallen, sondern ist die ganze Welt auf den Kerl reingefallen. Ich war, überall entwickelten sich plötzlich nationalsozialistische Parteien. Das muss man sich vorstellen. England, Amerika, überall gingen diese Parteien los. Sie sind nicht sehr groß geworden, Gott sei Dank, weil dann vor allen Dingen Hitler nicht war, 38 Jahre eine eindeutige Kriegspolitik betrieb. Aber dieses 36, das hat die Welt so, man hat es versucht zu sagen, besoffen gemacht, nicht wahr? Dass sie also jeder wollte Hitler, wollte einen Hitlerstaat haben. Und es gibt ja doch diesen berühmten, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den berühmten Brief von Winston Churchill, ein offener Brief, den Winston Churchill veröffentlicht hat, 1938 in der Times in London. Ich habe ihn gelesen bei Zuckmeier in seiner Biografie, in seiner Autobiografie. Da zitiert er ihn dann, zitiert er diesen Ausspruch von Winston Churchill. Uns wirft man heute vor, ihr müsst doch gesehen haben, was da läuft und Judenverfolgung und so weiter. Warum seid ihr nicht gegen Hitler aufgestanden? Mhm. Ja, warum? Weil der Völkische Beobachter schrieb, das war die große Nazi-Zeitung, wenn ich weiß nicht, ob er bekannt ist, ja. Die schrieb natürlich, also gab ihre Meinung kund, und von Flensburger Anzeiger bis zum Garmisch-Partenkirchen Sonntagsboten stand in sämtlichen deutschen Zeitungen das Gleiche. Abgesehen vom Lokalteil. Aber überall stand das Gleiche. Das heißt, wir hatten eine ganz einseitige Information. Und aufgrund der Information ist es nicht möglich, oder war es völlig irrational zu glauben, nicht, weil man könnte jetzt da irgendetwas wie eine Gegenbewegung gegen Hitler machen. Und Winston Churchill schreibt, um auf diesen Brief zurückzukommen, der schreibt in der Times, ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber fast wörtlich, möge Gott unserem Land einen Mann bescheren wie diesen Hitler, wenn es jemals in eine solche Lage kommen sollte wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und das schreibt ein Mann, dem die ganze Welt, die ganzen Weltmedien zur Verfügung gestanden haben, der also einen Überblick hatte, das will ich damit sagen. Mhm. Und der ein Jahr später nicht war unser großer Gegner wird, in 1939 dann im Krieg. Also daran möchte ich immer wieder festmachen, wie Es war, hier war es nicht möglich. Warum sollten, dass wir gegen Hitler waren, das war ausgeschlossen. Das, was in Frage gestellt wurde, und zwar in dem weitaus größten Teil der Bevölkerung, das war die Partei. Mhm. Und wenn irgendwo Mist gemacht wurde, dann hieß es bloß immer, und da komme ich jetzt auf den, da kommen wir auf Gustav Posse jetzt gleich nochmal zu sprechen, dass in diesen Briefen, die ich hier jetzt gerade zitieren will, und ansonsten im Tagesgespräch, hieß es nur, wenn das der Führer wüsste.
Ja.
Das heißt, jeder Mist, der passierte, war im Grunde genommen wirklich die Arbeit der Partei. Nur glaubte die Bevölkerung, Hitler, diese heroische und diese strahlende Gestalt, der kann sowas nicht gutheißen. Das gibt's nicht. Mhm. Nicht? Dass er noch mal 3 Jahre später den Holocaust befiehlt.
Aber genau diesen Ausspruch kenne ich noch aus der Generation meiner Großeltern. Wenn das der Führer wüsste.
Wenn das der Führer wüsste.
Ja.
Und ich kann Ihnen eins sagen. Der Thomas Emmerich, den kennen Sie sicher nach, der hat ja doch im letzten Jahresbericht des Historischen Vereins hat er einen großen Artikel geschrieben über im Zusammenhang wahrscheinlich auch mit der Ausstellung 20er Jahre. Das steht nicht express des Verbes da, aber ich nehme an, dass das also von da inspiriert ist. Schreibt er also über die verschiedenen Größenordnungen, die hier für Kultur zuständig sind. Und dann hat er zum Schluss schreibt er aber ein ganzes Kapitel über den Gustav Bosse. Mhm. Und stellt den also heraus, was der eben alles gemacht hat, im Kaufmännischverein und Kunst- und Gewerbeverein und so fort und so weiter. Und die haben dann, ja, wie soll ich sagen, das ist jedenfalls da, ist das nur gut? Kein Leerbeeren will, ich hab noch eine Flasche draußen.
Okay.
Und da schreibt Emmerich, schreibt ganz zum Schluss über den Bosse und seine Zeit. Mhm. Da müsste eine Arbeit geschrieben werden. Ja. Weil der ist im Grunde genommen, sind die ganzen 20er Jahre und Anfang der 30er Jahre und so weiter, die sind von ihm inspiriert gewesen und alles, was da an größeren kulturellen Geschehen ist, ist also durch ihn innovativ behandelt worden beziehungsweise überhaupt ins Leben gerufen worden. Und wenn man das will, ich habe das ganze Bosse-Archiv, und zwar das Autorenarchiv wohlgemerkt, nur das Autorenarchiv, eine Geschäftstätige sehr ohne zu schauen, die habe ich dem Herrn Wandawitsch übergeben und da liegen die Sachen schön im Keller. Und wenn sich da mal jemand drüber machen will, das ist zwar nichts für euch beide, aber das ist was im Grunde genommen sicherlich für jemanden, der also aus der Musik kommt, ist das sicherlich eine ganz interessante und lohnende Arbeit. Aber ich sage gleich dazu, Bosse ist 1933, der war hier deutsch-nationaler Stadtrat, oder deutsch, wie hieß die damals, bei hier in Bayern hieß die Partei ein bisschen anders, Deutsche Volkspartei oder so ähnlich. Also das waren die deutschen Nationalen und als die Nazis dann ans Ruder kamen, sind ja die deutschen Nationalen, die Hugenberg-Partei war das, sind dann mit fliegenden Fahnen zu den Nazis übergegangen und so wie sie 1933 da sich den Nazis angeboten haben zur Mitarbeit, sind sie ab 1937 auch wieder alle verschwunden. Also spätestens 1937 erkannten dann die meisten Leute, was das für Gauner sind und was da für eine Misswirtschaft drin steckt und so fort und so fort. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Ich will nur eins sagen. Der Bosse ist also, wie er alles gemacht hat, als Idealist, glühender, der hier, der Professor Wildermann, da, von dem das Bild da stammt, der hat in seinem Nachruf auf Bosse geschrieben, dass er also ein glühender Idealist war, der vieles, für das er sich eingesetzt hat, verbrannt hat. Weil er sich also so mit solcher Intensität dann eingesetzt hat dafür, dass das also schon beinahe wieder schadhaft wurde für das betreffende, für den betreffenden Gedanken und das Objekt. Und so. Und dann hat Bosse hat dann 1934 im Herbst an seinen Freund Professor Dr. Peter Rabe, das ist der Vorgänger von Karajan bei den Aachener Symphonikern. Und der ist berufen worden als, warte mal, dass ich jetzt den Titel richtig sage, als Musikpräsident des Reichs, also als Präsident der Musik, ich sage das ja, der Titel war, lautet ein bisschen anders, als Präsident für die Musik, für den Fach Musik ins Propagandaministerium. Da waren 7 Abteilungen, Theater, Bildende Kunst und so weiter und so weiter, Musik etc., Geschichte. Und jeder dieser Abteilungen stand ein Präsident vor. Der Präsident für die Musik war dieser besagte Peter Rabe, großartiger Mann an und für sich. Ich habe also Schriften von ihm gelesen und so. Macht viel Spaß, sowas zu lesen. Und Musik im Dritten Reich hat er zum Beispiel, hat mein Onkel rausgebracht, hier im Verlag. Und wenn du den Titel liest, dann denkst du, ah, Nazi-Schrift, nicht? Das ist ganz im Gegenteil, nicht? Aber das sind eben die Winkelzüge, die man in einem totalitären Staat machen muss, um irgendwelche Gedanken unter das Volk zu bringen. Er predigt dort Individualismus. Und die Nazis haben alles gemacht. Nur Individualismus wurde sofort geköpft und eliminiert, nicht? Das konnten sie gar nicht gebrauchen. Na gut. Und Bosse hat da in diesem Brief, und in dem steht unter anderem auch drin, wenn das der Führer wüsste, hat er dem Rabe geschrieben, unser wichtigstes Ziel muss es sein, die Musik aus dem Reichspropagandaministerium herauszulösen. Denn mit unserer Musik wird Schindluder getrieben. Von Seiten der Partei, die wird da im Express des Verbes erwähnt. Und zwar gedacht ist dabei also an die zahlreichen, also an Nürnberg und die Musiken, die im Rundfunk stattfanden, im Fernsehen gab es ja damals noch nicht. Und all solche Geschichten mehr, indem also dann Liszt beispielsweise in einen Kontext gestellt wurde, der also hanebüchen war, nicht? Aber man glaubte, dass das wäre also nun heldisch, nicht? Oder es war oder wagnersche Musik. Das waren so Dinge, die also diesen alten Herrn da auf die Palme gebracht haben. Und interessant ist, dass der Rabe ihm geantwortet hat, ziemlich, also Monate später, er zwar im Februar oder sowas, im 35 dann, lieber Bosse, Sie haben vollkommen recht, wir müssen die Musik da rauslösen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das würde jetzt viel zu weit führen. Bloß, dass man mal sieht, dass das nicht absolute Konformität war, die jetzt da zwischen, sondern da waren durchaus ganz konkrete Überlegungen, wie man dies und jenes steuern konnte. Nur, und das ist jetzt dann wieder interessant, 1943, kurz vor dem Tod meines Onkels, der ist 43 gestorben, schreibt der Rabe an seinen Freund Bosse, es ist alles umsonst gewesen. Er meint damit, dass er seine Arbeit, die sind ja da reingegangen, um ihrer Musik zu helfen, nicht um Hitler zu schmeicheln oder gar der Partei zu schmeicheln, sondern die sind da hingegangen, um für ihre Musik den entsprechenden Part zu gestalten. Mhm. Und dann schreibt so ein Mann, nachdem also die Nazi-Zeit ja damals schon gleich zu Ende war, das wusste natürlich, das ahnte man, aber wissen konnte es ja noch keiner, es ist alles umsonst gewesen. Nicht, wenn dann so ein Mann, der im Übrigen, der Rabe ist ein paar Monate darauf gestorben, mhm, und mein Onkel auch nicht. Mhm. Meinem Onkel hat man nicht mal den Schriftleiterausweis entzogen und all solche Geschichten mehr, obwohl er eben damals also auch zu denen gehörte, die den Hitler und seine Bewegung nicht mal stützen wollten und aufbauen wollten. Das passte nicht. Es ging nicht und die wurden dann eliminiert, diese Leute. Und es ist interessant zu wissen, dass 1933 die Freimaurer, weil wir vorhin davon gesprochen haben, die Freimaurer, die also quasi von den Nationalsozialisten ja intensiv verfolgt wurden, die deutschen Logen haben 1933 zu 80% für Hitler votiert. Mhm. Und haben gesagt, wir mit denen arbeiten, mit dem National, mit den. Mhm. Und warum? Versailler Friedensvertrag. Er wurde gestrichen und damit waren die Nazis von einem Tag auf den anderen, waren die gesellschaftsfähig, mhm, und waren also salonfähig und so weiter. Und das sind ja also diese Logen, das sind ja nicht die dümmsten Leute, die da zusammenkommen. Die waren, wie gesagt, zu 80%. Sind die aufgestanden und haben ihre Mitarbeit angeboten, den Nationalsozialisten, und daraufhin sind sie im August 1933 dann verboten worden. Mhm. Was ist?
Ja, ich habe
also, ja. Noch eine andere Geschichte, die auch hochinteressant ist. Mhm. Professor Fritz Jürde hat nach dem Ersten Weltkrieg die Jugendmusikbewegung gegründet. Das war ein loser Verband, in dem sich also die verschiedensten Musikgruppierungen wiederfinden konnten. Das waren 1,5 Millionen Menschen, junge Menschen. Und Fritz Jürde war ein erklärter und eingetragenes SPD-Mitglied. Und der geht also 1933 auf die Partei zu und auf Hitler zu und sagt, ich stelle Ihnen meine Jugendmusikbewegung zur Verfügung und was können wir für euch machen? Mhm. Wo es damit nochmal sieht, das waren nicht dumme Leute, oder das waren alles Enthusiasten. Ja. Menschen, die also nur Gutes wollten. Nicht? Und dann ist gegen den Jürde, das ist veröffentlicht alles in der Zeitschrift für Musik, die der Gustav Boss rausgegeben hat, dann ist der Verband der nationalsozialistischen Hochschullehrer, der wurde geleitet von einem Tübinger Professor und der kannte diesen Jürde, der hat gesagt, das ist ja unmöglich, ein SPD-Mann. Das muss sofort zurückgewiesen werden und so weiter. Das ist alles öffentlich in der Zeitung bei uns, in der Zeitschrift. Mhm. Und dann ist also ein großer Krieg losgegangen. Dann hat der Jüde einerseits und dieser, wie ist der, ich habe den, da liegt mir auf der Zunge, dieser Professor andererseits, die haben hunderte von Unterschriften gesammelt für ihre Meinung, die alle veröffentlicht worden sind. Bloß damit man mal sieht, was es da für Reibungen gegeben hat und für Widerstände gegeben hat und für Meinungen gegeben hat, wie man das bewertet hat, diese Nazis, nicht? Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich immer wieder sage, zu mir sind im Laufe der Jahre viele Studenten gekommen, die also über ihre Dissertationen über unseren Verlag oder Teile unseres Verlags geschrieben haben. Und ich habe denen immer wieder gesagt, Kinder, wenn er anfängt, schwarz-weiß zu malen, und das ist das, was ich da im Falle Boll auch meine, wenn ich schwarz-weiß male, dann darf ich erst gar nicht anfangen, dann komme ich in jedem Fall zum falschen Urteil. Mhm. Ich muss schauen, es gibt hunderte und aberhunderte von Grautönen und die muss ich finden. Mhm. Nicht? Mhm. Und muss sehen, der Jude hat 1,5 Millionen junge Menschen zum Singen gebracht. Und dann kommt so ein Nachtwächter, um da bei dem Begriff zu bleiben, nicht wahr? Und sagt, der war SPD-Mann, nicht weg mit ihm. Und heute kommt Boll, nicht wahr? Und der rettet Regensburg, das alte Regensburg. Und dann kommt so ein Nachtwächter und sagt, nein, der ist Nazi.
Ja.
Das macht mich rasend. Das macht mich rasend, diese Undifferenziertheit.
Ja. Der Gustav Bosse war doch auch der den Thomas Mann nach Regensburg geholt hat.
Ja.
Und der hat ja dann doch auch geschrieben, er war ja dann nach seiner Lesung im Haus Bosse beim Café.
Ja, beim schlechten Café.
War das hier? Es würde mich interessieren, war das.
Also, dass Sie mir das nun auch noch sagen.
Ich wollte nur wissen, in welchem Raum das war.
Das war in der Glockengasse, nicht?
In der Glockengasse war
ja.
Ach so.
Aber nicht nur das. Sondern mein guter Onkel Gustav, der hatte also mit Frauen, da verstand er glaube ich nicht allzu viel von. Aber gut, das ist sein Bier jedenfalls, war Folgendes. Er kam das zweite Mal, glaube ich schon, oder gar das dritte Mal, kam er in seinen Sommersemesterferien nach Regensburg und volontierte hier bei Bösenecker Feuchtinger. Mhm. Er studierte ja Musikwissenschaften. Mhm. Bei Riemann und bei Seidel in Leipzig. So, und in der Eigenschaft hat er dann gab es einen gemischten Chor in Rheinhausen. Und der Chorleiter, der ging in Urlaub und Gustav Bosse dirigierte dann also diesen Chor dort, probte mit denen. Und zu diesem Chor gehörte eine verwitwete Frau, Else Schiele. Sophie Schiele. Und in die verknallte er sich.
Ach, süß. Ja.
Und dann heiratete er Sophie Schiele. Mhm. Und mit der Sophie Schiele heiratete er die Druckerei Heinrich Schiele.
Wollte ich sagen, ja. Aha.
Mhm. Nicht? Mhm. Das war 1910. Mhm. So. Und so, wie das dann so ist, ist er verheiratet und hat jetzt plötzlich einen Betrieb am Hals, der also auch ganz miserabel dastand, wirtschaftlich miserabel dastand. Der alte Schiele war, der Mann, die war, wie gesagt, die war verwitwet, die gute Frau. Und der hatte die Druckerei also ziemlich wohl an den Rand des Ruins gebracht. Jedenfalls hatte mein Onkel dann also nichts weiter zu tun, als diese Druckerei wieder auf Vordermann zu bringen. Was ihm auch sehr gut gelang. Und statt sich nun zu freuen, dass er also Geld verdient, hat er gesagt, jetzt gründe ich einen Verlag. Hat also am 1. Mai 1912 den Gustav Bosse Verlag gegründet und widmete diesen Verlag der damals sehr jungen Musikwissenschaft, die damals noch ein ganz junges Kind in der Landschaft, der Universitätslandschaft war. Und dann hat er angefangen zu verlegen und wenn du die Sachen heute siehst, ja, fortschrittlich ist nicht der richtige Ausdruck. Es sind klar, erstens mal sind es nur kleine Broschüren und die natürlich überhaupt nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wesentlich was von verkauft hat. Aber es sind also Broschüren mit sozialen Themen, die also die Musik und den Musiker angingen und auch die soziologische Wirkung, nicht wahr, von Musik aufs Umfeld, das damals zu beackern war. Na und so fort und so fort. Und das war also alles mich gerade aufregend. Und dann hat er nach dem Krieg, und das war das nur typisch für ihn, hat er die Deutsche Musikbücherei, gegründet. Da sind danach im Laufe der Jahrzehnte, Jahrzehnte ist übertrieben, anderthalb Jahrzehnte, die Dings sind die, 65 Bände erschienen, ja. Und dann hat er eine kulturpolitische Reihe gegründet, die hieß von deutscher Musik. Da sind dann die ganzen Rabe-Schriften erschienen und so. Und und im Übrigen propagierte er also eben den deutschen Komponisten. Er wollte also, erstens mal war also ein erklärter Gegner gegen jede Jazzmusik. Mhm. Nicht? Also da, das ist der, zum Beispiel ein Punkt, in dem man sich mit den Nationalsozialisten seiner Ansichten deckte. Das heißt, die Frage, das ist eine Rassenfrage beinahe. Mhm. Nicht, dass er also die Musik des schwarzen Kontinents, das war also für ihn, das konnte man als exotisches Etwas darstellen, aber dass das nun also Musik unserer Tage wird oder unserer Altersmusik, Jazzmusik und aus der Jazzmusik dann eine Tanzmusik sich entwickelt oder so. Also das war für ihn suspekt, das war indiskutabel nicht. Mhm. Und das war also sowas, nahm man nicht mal mit der Pinzette in die Hand, nicht? Und dann drücke ich mich zu drastisch aus.
Nein! Nein.
Und und so war das eben auch so, und da übertrieb er dann, dass er sich eben für die deutsche Musik einsetzt. Das heißt, es war das Einzige, was sozusagen den Deutschen geblieben war, an das die anderen, die Franzosen, die Engländer nicht ran konnten. Das war unsere Musikgeschichte. Und die machte er quasi zum Ausgangspunkt und Mittelpunkt seines Denkens und Schaffens. Und so muss man das verstehen, dass er also den deutschen Komponisten und natürlich also auch den zeitgenössischen deutschen Komponisten eben besonders förderte und den Ausländer rechts und links der wurde niedergemacht, sondern er wurde ignoriert. Es wurde hier also eben ganz bewusst das deutsche Musikelement gepflegt und gefördert, und das passte dann natürlich wieder in die Nazi-Überlegungen hinein, nur dass es im Grunde genommen ganz anders gemeint war. Und aber auf der anderen Seite ist es so, dass er also durch diese Pflege der deutschen Komponisten hat er damals hochinteressante junge Leute entdeckt und rausgebracht und gefördert, und das davon sind einige sogar übrig geblieben. Mhm. Aber nun gut, alles in allem ist das zu wenig gewesen, um dem Verlag, sagen wir mal, eine wirklich breite finanzielle Existenz zu geben. Das war alles, ich meine, wenn ich, Sie können sich vorstellen, wenn ich anfange, Briefe von Brucken oder Briefe von Hugo Wolf oder und so weiter zu verlegen, dann ist das zwar sehr verdienstvoll, denn sonst gehen sie unter. Und so sind sie bewahrt worden. Aber auf der anderen Seite hat das im Grunde genommen keinen Menschen interessiert. Und ich kann Ihnen verraten, dass all diese ganzen Titel, dass ich die nach dem Krieg hier vorgefunden habe, sind von jedem Buch 2000 aufgelegt worden und gedruckt worden. Mhm. Und das, was ich gefunden habe, waren mindestens von den einzelnen Titeln 1500 im Planebogen. Das heißt also, es ist, abgesehen von, da gehen ja nur noch dann Besprechungsexemplare weg. Mhm. Und ansonsten kannst du den Rest vergessen. So ist das gewesen mit der Geschichte von Gustav Posse. Und ich habe den ganzen Verlag versucht auf andere, ich hatte auch die Drucker, er hat trotzdem sehr gut gelebt, weil er seine Druckerei hatte. Davon hat er gelebt und davon hat er auch den Verlag unterhalten. Ja. Denn sonst hätte er viel früher Schluss machen müssen. Nein, er hat in der Druckerei sehr anständig verdient und so weiter. Aber ich hatte dann später, als ich hier anfing, hatte ich die Druckerei nicht zur Verfügung. Ich musste also von vornherein darauf aus sein, Geld zu verdienen, um den Verlag weiterbringen zu können. Und das ist mir dann ja Zug um Zug gelungen. Und mein größter Coup, das ist immer das, habe ich auch mal in einem Vortrag hier zum Besten gegeben, war die Gründung der Neuen Musikzeitung. Dass man sich vorstellt, dass man als junger Verleger, der im Grunde genommen neu ist im Metier, eine Zeitschrift gründet. Das ist ja ungefähr das Verrückteste, was man sich vorstellen kann. Denn nichts ist schwerer zu verlegen als eine Zeitschrift. Ja. Und wir haben also mit einer Zähigkeit ohne Gleichen haben wir die Zeitschrift aber durchgebracht. Nach 10 Jahren hatten wir die ersten 10.000 Abonnenten. Dann starb mein damaliger Chefredakteur, den ich mir geholt hatte, war ein Münchner Musikjournalist, guter Mann. Und der starb und dann stand ich da und habe ich mich bemüht. Damals hatten wir schon einen Namen. Ich musste jetzt nun einen wirklich guten Namen finden als neuen Chefredakteur. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann drei waren sehr interessiert. Aber da gingen dann die Verhandlungen. In der Zwischenzeit waren natürlich die nächsten und die übernächsten Ausgabe der Zeitschrift fertig. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe es also selber in die Hand genommen und habe also meinen eigenen Chefredakteur gespielt. Dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich den Spaß dann auch 15 Jahre fortgesetzt habe. Heute ist die Neue Musikzeitung mit weitem Abstand die größte, also auflagenstärkste. Und sie steht komplett im Internet mit 3000 Zugriffen am Tag. Und mit 2 Rundfunksendungen, im Mittelbayerischen Rundfunk und im Bayerischen Rundfunk und mit neuerdings also jetzt auch mit einer Fernsehsendung im Bayern Alpha. Also mehr kann man nicht verlangen. Und ein Anzeigenaufkommen, finanziert wird es natürlich, so eine Zeitschrift wie immer dann von den Anzeigen. Ja. Wir haben also auch entsprechende Anzeigenaufkommen und das ist... Das war schon zu meiner Zeit. Ich bin ja nur schon 20 Jahre weg aus dem Verlag. Mhm. Aber ich habe mit meiner Mannschaft haben wir immer versucht, immer wieder neue Rekorde aufzustellen in Bezug auf die Anzeigen.
Mhm. Ja, die 2 Kollegen, mit denen ich meinen Verlag gegründet habe, haben ja einige Jahre lang das Layout für die Neue Musikzeitung gemacht.
Ach so?
Ja, und wer sind die beiden?
Suppmann und Richter heißen die. Und die haben...
Bei der MZ oder wie?
Nee, die haben eine eigene Werbeagentur. Und die haben bis vor ein paar Jahren die NMZ.
Haben das muss aber nach meiner Zeit gewesen
sein. Ja, das war vor 6, 7 Jahren.
Ja, das war zur Zeit von Theo Gerster als mein Nachfolger. Den habe ich selber aufgebaut. Der ist zu mir gekommen als 16-Jähriger. Der Geißler, der war ein Schulkamerad von meinem Sohn, habe bloß einen. Ich habe noch eine Tochter, war ein Schulkamerad von Thomas. Und der brachte den eines Tages mit. Da haben wir noch in der Landshuter Straße gewohnt. Da war so eine Zimmerecke, da hatte eine Eckbank und ein großer, alter, wunderschöner Bauerntisch davor und so. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, hallo und grüß Gott und Geißler. Na, er setzte sich hin, da haben wir ihn eingeladen zum Essen, die kamen ja aus der Schule direkt. Und dann hockte der sich, aber jetzt buchstäblich mit einer Arschbacke auf die Bank an der Kante und aß aber nicht. Und so ist das ein ganzes Jahr gewesen. Er hat sich nicht getraut zu essen. Aber Folgendes passiert. Sein Vater ist Patentanwalt in München. Mhm. Und der hat diesen Theo zu Hause rausgeschmissen, als schwer erziehbar. Mhm. Weil er hat moderne Gedichte geschrieben, hatte bald sein erstes Theaterstück geschrieben. Das war der 68er, wie er schlechthin sich nur zu denken ist. Und dann hat ein Vater also gesagt, ich komme mit dem Jungen nicht klar und hat ihn dann also aus lauter Gemeinheit in das Seminar St. Emmeran gesteckt. Mhm. Mhm. Und da haben sie nichts weiter zu tun gehabt, als den Jungen zu zerbrechen. Mhm. Aber so zu zerbrechen, dass der, wie gesagt, der hat kaum noch gesprochen und hat also, dann haben sie, ich weiß nicht, ob sie ihn geschlagen haben oder was. Also damals ist ja, St. Emmeran ist im Übrigen ja auch hier mit im Gerede gewesen, vor einem halben Jahr. Ja. Es ist zwar nichts dabei rausgekommen, aber es war im Gerede. Und jedenfalls habe ich denn den Jungen, also immer wieder war er dann bei uns. Und nach einem Jahr hat er dann angefangen und hat dann also einen Teller Suppe bei uns gegessen. Nicht, das muss man sich vorstellen, wie so manche Kinder, was die so für eine Jugend haben. Und dann hat er. So, und dann kam er so ein Jahr studieren. Ja, nur Germanistik und so weiter. Naja, gut, also er ging hier auf die Uni und hat sich gemeldet, hat er ein Semester Germanistik studiert. Dann kam er also polter nach Hause, kommt so, unmöglich und wie bin ich verrückt, nicht wahr, nach den Wortstämmen von was weiß ich, irgendeiner Vokabel zu suchen und wie die Mittelhochdeutschen und wo sie herkommen und dieses ganze Zeug, dachte ich, bin doch nicht bei, na, kommt nicht in Frage. Ich sage, was willst du denn machen? Er sagt, am liebsten würde ich auf die Hochschule für Film und Fernsehen gehen. Ich sage, da hast du dir einen weiten Weg vorgenommen. Ja, da muss er eine Prüfungsarbeit schreiben. Ich sage, gut, über was willst du denn schreiben? Hast du schon ein Thema? Nein, hat er nicht. Und da war ich zufälligerweise in Saarbrücken auf einer Tagung. Da wurde überlegt, wie man Musik am besten und am geschicktesten im Fernsehen darstellt. Mhm. Also Orchester, Musik und so weiter. Wir sind übrigens von damals bis heute keinen Schritt weiter gekommen, als die Kamera geht vom Streicher zum Bläser und vom Bläser zur Harfenistin oder was weiß ich. Und da musst du noch froh sein, wenn die Harfenistin einigermaßen hübsch ist, nicht? Na kurz und gut. Wir sind dann also, sagt er, das macht er. Er schreibt also eine Arbeit über Musik im Fernsehen. Und dann war das tatsächlich seine drittbeste Arbeit und er ist also da angenommen worden. Und dann hat er also dort, ich weiß nicht wie viele Jahre, 3 Jahre oder 4 Jahre, Filme gemacht. Und dann hat er Filme gemacht, dass ich mich also so geniert habe, dass er gesagt hat, sag bloß niemandem, dass du bei mir zu Hause bist und dass du sozusagen hier ein halber Ziehsohn von mir bist. Der hat da Sauereien vom Stapel gelassen. Ich kann das nicht erzählen, das ist unglücklich. Und dann kam er und nun gut, er hat das Ding also bestanden. Und dann kriegte er seine erste Anstellung. Aber nicht als Regisseur, sondern als Drehbuchautor. Und zwar eine Kindersendung, die ist dann 53 Mal gelaufen. 53 Mal. Für jede Sendung muss dann unter anderem ein Märchen geschrieben werden. Hat er dann auch als Märchenbuch veröffentlicht. Und so fort. Und dann machte er ich sage in Anführungsstrichen, Gott sei Dank den Fehler, die Sendung war abgelaufen und man bot ihm 14 Tage später eine neue Sendung an. Da sollte er auch wieder Drehbuch schreiben und es war wieder eine Kindersendung. Und dann hat er großkotzig gesagt, nee, das macht er nicht und so weiter. Und damit war er endgültig vom Fernsehen weg. Er ist nie wieder genommen worden. Wenn die einmal so jemanden dann auf dem Strich haben, dann ist es eben ausrig. Und dann kam er ganz klar an, mit Hut kam er dann zu mir in den Verlag. Und das war just am Ende zu der gleichen Zeit, als ich anfing, mein eigener Chefredakteur zu sein. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich könnte dich ja gebrauchen. Du verstehst ja genauso wenig wie ich von der ganzen Materie. Der war ja völlig autodidakt. In der Musik war er ja nicht zu Hause. Ich war natürlich inzwischen da in der Musik zu Hause, aber er nicht. Und dann ging es also darum, ich war, dann habe ich gesagt, du machst bei mir den Chef vom Dienst. Das heißt also, wir haben alle 4 Wochen haben wir Redaktionssitzung und alles, was dort besprochen wird, das setzt du in Arbeit um. Also Beschaffung der Autoren, Beschaffung der Manuskripte und so weiter und so weiter. Die ganze Korrekturarbeiten, die dann zu machen sind. Die Zeitung wurde damals schon ziemlich umfangreich. Und so ist er dann langsam, aber sicher in meinen Verlag reingewachsen. Und nach 15 Jahren, als ich aufgehört hatte, 83 war der Staub oder sowas, 84, habe ich ihm dann die Chefredaktion übergeben. Dann war er Chefredakteur. Und da meine Kinder sich für den Verlag nicht interessiert haben, ist er dann auch mein Nachfolger geworden, nicht, im Verlag. Der Buchverlag, der ist veräußert worden, der ist dann zu Bärenreiter gegangen, zur Bärenreitergruppe, mit der ich im Übrigen schon vorher verbunden war. Und er hat dann hier den Conbrio Verlag, heißt er heute, unter dem Namen weitergearbeitet und Verlag Neue Musikzeitung. Mhm. So, du kennst hier die ganze Geschichte von Bosselbeiner.
Ja, und Sie haben ja das große Buch von Jörg Träger noch rausgebracht. Ja?
Das ist ja bei Ihnen. Ja, das war eine Liebhaberei.
Ja.
Und es ist aber, wie das mit Liebhabern ist, das ist das schönste Buch. Boah.
Ja.
Ich habe nie ein schöneres Buch gemacht.
Ja, es ist toll geworden, ja.
Ja. Ja, das ist auch so eine Sache, nicht? Ich war mit Jörg Träger sehr gut bekannt und wir verstanden uns sehr gut. Er hat oft hier gesessen an der Runde mit seiner Frau auch. Und dann haben wir uns unterhalten und so. Und dann erzählt er eines Tages, ja, dachte er, schreibt schon seit Jahren an diesem Valhalla-Buch herum. Hat das mir erzählt. Und dann, bei Prestel erscheinen. Und na gut. Und dann hat man mal wieder so, wie weit ist das Buch und so. Ja, Prestel, die zaudern und sie trauen sich nicht mehr als maximal 400 Auflage und das ist ja doch ein bisschen sehr wenig. Also kenne ich Prestel sehr, sehr gut. Weil ich, wie gesagt, ich war von der Thyssen-Stiftung der Verleger für Musik und Prestel war der Verleger für Kunstgeschichte. Und wir hatten dann festgestellt, dass die Kalkulationsschwierigkeiten oder die Kostenschwierigkeiten, die diese Bücher machen, bei mir genauso schlimm sind wie bei ihm, wie bei Prestel in der Kunst. Was die an Bildern bringen, das muss ich an Notenbeispielen bringen. Und jedenfalls setzten die großes Vertrauen in mich und baten mich dann, für Prestel, also für beide Verlage, ich machte ja die Kalkulation für meinen Verlag, die sagten dann, ja, kalkulieren Sie doch bitte für unseren Verlag mit. Damals war noch die alte Dame, die Inhaberin. Sehr, sehr vornehme alte Dame. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Noch mit so einem Halskraut und so, aber sehr elegant, sehr schlank. Wirklich, also eine sehr, sehr interessante Erscheinung. Das sind wirklich solche, so Menschen findest du heute nicht mehr. Mhm. Das ist, er ist ausgestorben. Naja, kurz und gut, wir haben dann, ich habe für die mit kalkuliert, ja. Und dann, was wollte ich denn jetzt erzählen? Ich war da auf was ganz Bestimmtes raus.
Ging um die Kalkulation fürs Trägerbuch.
Ja, ja, ach so, Träger war ja, war das Stichwort, ja. Und dann habe ich, und das lag, wie gesagt, das lag eben dort. Und dann habe ich zum Träger gesagt, ich sage, wissen Sie, Herr Träger, wenn Sie mit Prestel nicht klarkommen, dann geben Sie mir doch mal das Manuskript. Ich bin mal ganz unverbindlich, aber ich würde eventuell versuchen, dass da irgendeine Finanzierung herzubringen oder sowas. Naja, gar nicht lange später kommt er also mit dem Manuskript und ich lese das. Und das war ja das Manuskript, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, wenn man das liest, das kann man ja, also selbst ich als Nicht-Fachmann kann das also, das ist für mich keine Schwierigkeit, dieses Buch zu lesen. Das ist großartig geschrieben. Und man weiß genau, nicht wahr, auch diese vergleichenden Dinge, nicht wahr, mit Volkskunde und mit den verschiedensten Gebieten. Und da habe ich gesagt, na gut, also wenn Sie mir das mal zu treuen überlassen wollen, ich versuche mal mein Glück. Mhm. Und dann bin ich also losgegangen und habe, weiß ich jetzt nicht, 4 oder 8 Seiten setzen lassen von dem Text, so wie es mir ist ganz anders, als er jetzt dann endgültig geworden ist, aber ich habe das mal setzen lassen und ein Bild, ein oder zwei Bilder mit reingebracht und dann bin ich losgezogen und zu den verschiedenen Leuten, Sparkasse und zur Rewag und was so alles gut und teuer ist in Regensburg. Und habe tatsächlich erstmal auf Fond perdu und ohne eigentlich was zu haben und ohne was hatte ich, ja, glaube 400 Exemplare schon im Voraus verkauft. Mhm. Und damals hatte ich sehr, sehr guten Draht zu Siemens in München. Sie haben dort den, gut, die haben ja eine regelrechte Regierung da, die Siemens-Leute im Münchner Palais. Und da bin ich, ein gewisser Herr von Kanal, war da der Kultusminister und den kannte ich sehr gut, da bin ich zu ihm hingegangen, habe dem das auch vorgestellt. Naja, sagt der Boss, das liegt eigentlich nicht so auf meiner Ebene und so. Naja, aber 10.000 Mark gebe ich Ihnen auch. Naja, da waren wir auch noch schon eine ganze Masse von der Miete drin, nicht? Und ich hatte ungefähr 40.000 und das waren also ungefähr 40.000 und dann habe ich überlegt, Mensch, wo kriege ich jetzt die letzten? Dann muss ich nochmal teuer. Ein Drittel, also nochmal 30 oder 35.000 waren es ja. Und dann habe ich überlegt, na, vielleicht kann ich den ganzen Esser dazu bewegen. Ich konnte mit Karl-Heinz Esser eigentlich sehr gut, der mochte mich. Und dann bin ich zu dem gegangen, habe gesagt, Sie, Herr Esser, wollen Sie mit mir das Buch machen? Und habe ihm das, ja, lass mal hier und so, und dann Konzept. Und dann sagt er, gut, also weil Sie sind, ich mach's mit Ihnen. Voraussetzung natürlich, es wird bei mir gedruckt. Sagt er, Sie haben alle, jede freie Hand bei mir in der Druckerei hinten, reiten Sie die Leute auf Kantara, hat er noch zu mir gesagt. Weil die waren ja keine, die MZ waren ja keine Buchdrucker. Die haben verstanden von Buchdruck an und für sich sehr wenig. So, und dann haben wir das gemacht, nicht? Und dann habe ich dann den endgültigen Entwurf gemacht. Und dann habe ich 2 Monate mit Träger, der war hier, da hinten an dem Schreibtisch gesessen. Und dann haben wir, damals haben wir noch die Bilder, weißt du, geschnitten und und dann jede Seite wurde geklebt und so. Heute machst du das alles ruckzuck und dann hast du in Minutenschnelle, hast du das am Bildschirm. Nicht? Das haben wir alles noch mit Schere und
ich kenne das noch, ja.
Sie kennen das auch
noch,
ja?
Ich habe selber noch, meine ersten Bücher habe ich noch geklebt. Ja.
Und ich muss sagen, auch Träger hat das immer gesagt. Seine Frau hat es mir auch nochmal bestätigt, als er gestorben war. Dass das die schönste Zeit war, die er, also was das Buchmachen angeht, Mhm. Und die ich als Buch war, das war die schönste Zeit.
Ja, glaube ich. Ja, es sind ja inzwischen ganze Berufszweige ausgestorben. Es gibt ja keine Meteore mehr.
Ja, das gibt es alles nicht mehr.
Alles weg, ne? Das ist alles.
Ja, alle vor allen Dingen, wisst ihr, es ist auch so nett, ich habe den beiden Damen schon eine kleine Geschichte erzählt mit dem Träger. Ich habe dann, nachdem ich hier aufgehört hatte im Verlag, bin ich zum Träger gegangen und habe mir seine Vorlesung angehört. Und da war eine Hochart auf Sache. Da kam ein Bild, das er uns vorstellte und erläuterte. Und zwar der Wüstengast, glaube ich, die Bildfolge, wenn ich nicht irre. Mhm. Und gibt es auch übrigens eine Oper, Rex Burgers. Und jedenfalls dieses eine Bild, da ist Levé bei dem reichen Jüngling, der da sein Geld verprasst, oder das Geld seines Vaters verprasst. Und bei dem Levé, da sind also die verschiedensten Leute, die, was weiß ich, der Koch und dieser und jener und Theaterleute und so weiter. Und unter anderem steht da also ein Mann mit einer Geige. Und Träger stellte uns diesen Mann vor als seinen Musiklehrer. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, das kann nicht stimmen. Denn die Geige, das war eine Halbgeige. Mhm. Und dann habe ich hinterher schon gesagt, das ist bestimmt nicht, ich sage, das ist der Tanzlehrer. Denn die haben ja ihre Musik ja selber gemacht, nicht? Ja. Diese Gelehrter für die Tänze. Mhm. Und dann hat er am nächsten Tag verkündet, also dass ich ein Kommilitone, ich komme so, ihn darauf merkwürdig gemacht hat. Naja, aber ich wollte jetzt noch was anderes sagen. Und so was Ähnliches. Jetzt habe ich über der Story meinen Faden verloren. Das kommt davon, wenn alte Leute dauernd reden, dann vergessen sie. Und dann lacht ihr auch noch drüber.
Noch lacht ihr.
Noch, ja. Das passiert uns ja auch schon öfters.
Ja. Ihr habt doch viel Zeit zum Lachen. Ja. Nein, ich komme gleich wieder drauf. Ich wollte irgendwas mit dem Träger. Ach so, ja, ich wollte sagen, und genauso war es mit dem Träger. Mhm. Der Träger, der legt also, wir umbrechen das Buch. Und ich habe so die ersten 20 oder 50, 80 Seiten. Ich denke mir, Mensch, das macht mir also keinen Spaß. Da ist zu viel Leerraum. Da müsste ein Text stehen und so. Und dann habe ich ihn da drauf gebracht. Ich sage, wissen Sie was? Er hatte bloß immer ganz kurze Unterschriften für seine Bilder. Ich sage, Sie schreiben für jedes Bild eine kleine Legende. Mhm. Und das hat er dann gemacht. Mhm. Und das war optisch ein Riesenerfolg. Mhm. Mhm. Und es war insofern ein Riesenerfolg auch sonst, weil in einem der Kritiken, die wir haben, ich habe niemals solche tollen Kritiken gekriegt wie dieses Buch, da wurde geschrieben, man braucht eigentlich nur die ganzen Bildunterschriften zu lesen, dann weiß man, was im Buch steht. Nun muss man dazu wissen, da sind 380 Bilder drin. Nicht?
Ja.
Okay. Nicht, also, aber das ist doch interessant, nicht? Mhm. Wie man durch so einen Einfall den Inhalt eines Buches aufwerten kann oder so ein Buch lesbarer machen kann, nicht? Mhm. Oder er wollte also unbedingt zum Beispiel, er hat vier Hauptkapitel und zwischen den Hauptkapiteln also eine leere Seite. Da stand ein kleiner Titel drauf. Er hat gesagt, das passt man nicht, das ist nicht schön. Das ist zu viel Raum. Ich bin durchaus für Raum und wenn ich ein Bild habe, dann muss rechts und links und oben unten muss Platz sein, sonst lebt das Bild nicht. Alles klar. Aber hier fehlt, und dann habe ich ihm gesagt, wir müssen Vignetten finden. Dann haben wir ganz einfach irgendwelche, dieser Aufbau, der Zinnenaufbau in der Valhalla, nicht wahr? Den haben wir benutzt oder wir haben dann irgendeine. Aus einer Zeichnung eine kleine Tuschgeschichte oder so, das sind dann bloß so groß. Die stehen dann aber so, aber sie mussten natürlich zum Thema passen. Und das macht so ein Buch, macht das dann gleich, nicht, da gibt es keine Holperstellen. Ja. Sondern es gleitet, nicht?
Ja.
Das nehmen wir dann dein Buch unter die Luft.
Ja, das passt, genau.
So, genau, jetzt trinkt der Wasser aber mal eben sein Glas aus, sonst holt man eine neue Flasche, glaube ich, nicht? Ist die leer?
Nee, da ist noch was drin.
Na, dann check doch das mal aus. Aber ich muss dazu, ich habe, mir fällt gerade ein, ich habe den aber nicht mehr. Macht es euch was aus, ein anderer?
Nee,
wir gehen jetzt sofort.
Der andere Wein ist auch gut.
Wir gehen jetzt sofort.
Wie bitte?
Wir gehen jetzt sofort.
Also, sofort,
ja, ja. Also wenn es von dem nichts mehr gibt, dann...
Also, ja.
Ja, hat mich gefreut.
Stil ist Stil.
Der ist aus Trier, gell?
Ja, das ist Trier, super. Der ist sehr gut, ja.
Weinkellerei, ja. Bischöfliche Weinkellerei, ja.
Das ist aber kein Trockner, nicht? Der ist ein... Das ist ein Halbtrockner.
Aber
trotzdem
gut.
Der trinkt sich so schön, der
Hund. Ja, für Damen ist das natürlich. Aber jetzt kriegt er keinen Halbtrocknen. Jetzt kriegt er einen Trocknen.
Richtig Trocknen.
Oder er kriegt einen ganz süßen.
Na, nee. Also, nein.
Ein Vino Santo.
Ja, das ist ja wieder was anderes.
Aber da kann man ja nur immer so.
Genau.
Ja, ja, sicher.
Und dann braucht man Cantuccini dazu.
Hm? Ja.
Machen wir nächstes Mal und nehmen Sie mit. Oh Mann, du.
Gut, genau. Mhm. Also, entschuldige ich mich für eine Minute. Mhm. Nope. Jetzt ist es. Dieses Aufstehen ist für mich wahnsinnig schwierig. Wenn ich stehe und laufe, dann geht es alles in Ordnung.
Jetzt? Aber
bleib noch, bleib
noch. Ja, ich bleib.
Ich schütze mich hier.
Ja, bitte.
Zusammen, da willst du ja schon.
Also, jetzt haben wir schon, oder?
Ja, haben wir schon fast einen halben Auftrag vielleicht von einer Pfarrkirche.
Ja, ich habe heute früher umeinander telefoniert mit dem Pfarrer Laoder und dann mit einem gewissen Herrn Weigelt. Und also Kirchenführer jetzt direkt, jetzt noch nicht, aber wenn die Kirche dann so in die Endphase geht, dann vielleicht schon. Er kennt deine Kirchenführer auch, die Querformatigen. Und ich gehe jetzt morgen um 16:30 mit der Biene in die Neupfarrkirche, weil der da irgendwie da ist. Und wir wollen ihm irgendwie verklickern, dass er doch zumindest für die Planungszeit
Wollte so ein Übergangsheft machen.
Ein Übergangsheft will er machen und eine Art, ja, diesen virtuellen Rundgang, dass man vielleicht sagt, wie würde es aussehen, wenn die Baumgartnerfenster drinnen wären? Wie würde das aussehen, wenn der Sockel jetzt so gemacht wird, wie es vorgesehen ist? Weil das macht keiner. Es wird halt, es gibt Pläne, aber sonst nichts.
Ja, und ich habe übrigens eure Ding dabei, gell?
Super, weil die müssen wir ihm morgen unter die Nase halten.
Könnt ihr ihn gleich aufschwätzen.
Genau.
Ja, weil ich habe jetzt bei Schnell und Steiner mal einfach die ganzen Orte, die mir doch auf dieser vorläufigen Liste habe ich mir eingegeben und eben wie in der Pfarrkirche, Herz Jesu und so weiter, die sind entweder aus den 30er Jahren, aus den 60er oder die meisten sind nicht vergriffen.
Ja, das habe ich gemeint. Wie bei der Neupfarrkirche.
Und dann ist mir eben eingefallen, dass ihr Vater ja mit der Neupfarrkirche, dass wir jetzt einfach mal gleich nachfragen könnten.
Also zu irgendwas werden wir ihn morgen verpflichten.
Irgendwie viel Urarchival.